Einen guten Abend wünsche ich euch und ich möchte im Namen des Nordpol sagen, schön, dass ihr hierher gefunden habt zu unserer Veranstaltung Gerechtigkeit, Möglichkeiten gemeinsamen Widerstands gegen Staatsgewalt, Strafe und Polizei. Diese Veranstaltung wird unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, bei der wir uns auch bedanken. Wie ihr seht, ist es ein sehr komplexes Panel, es ist eine Hybridveranstaltung und deswegen möchte ich diesmal auch gerne schon mal an die Technik und die Leute, die das möglich gemacht haben, einen Dank schicken und einen kleinen Applaus. Warum veranstalten wir diesen Abend? Der Anlass waren Fragen und Überlegungen, die wir uns zum Ende des Prozesses gegen die 5 PolizeibeamtInnen, die im Fall der Tötung Mohamed Lamine Drames beteiligt waren, im Dezember 2024 als Prozessgruppe des Radio Nordpol gestellt haben. Dieser Prozess in Dortmund dauerte ein Jahr. Die Vernetzung der solidarischen Menschen hier vor Ort begann früher. Die Fälle tödlicher Polizeigewalt sind aber, wie wir alle wissen, keine brutale Ausnahme der Dortmunder Wache Nord etwa. Sie sind weitreichender. Daher fragen wir uns, wir möchten wissen, welches System steckt hinter der Polizeigewalt? Was sind die Strukturen und Ursachen dieser? Was sind die Auswirkungen von Polizeigewalt? Wie wirkt sich diese auf betroffene Einzelpersonen und Gemeinschaften aus? Wir wollen auch nicht verharren. Wie kann die Zusammenarbeit von betroffenen Organisationen gestärkt werden? Konkret, wie können Organisationen, die sich für Opfer von Polizei und Staatsgewalt einsetzen, ihre Kräfte bündeln und diese verstärken, um mehr Wirkung zu erzielen? Bevor ich mit diesen Fragen an die beiden ModeratorInnen weiterreiche, das sind Jasmin, keine Pronomen, und Kirsten, Pronomen Sie, vom Radio Nordpol, möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung für das Radio Nordpol machen, diese nachher auch im Internet zeigen werden, den Fragenteil jedoch nicht. Gleichzeitig streamt Radio Nordpol heute Abend auch über den Sendeplatz des Freien Senderkombinats Hamburg, wo wir uns an dieser Stelle auch für bedanken. Auch da werden diese Fragen des Publikums allerdings auch nicht gezeigt. Sollte es im Verlauf dieses Abends Awareness-Fragen geben, könnt ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden. Ihr findet uns an der Theke. Und jetzt wünsche ich uns im besten Sinne des Wortes eine gute Vernetzung und einen achtsamen Austausch und Umgang miteinander.
Kirsten stellt uns das Podium einmal vor.
Genau, wir haben ein großes Podium. Wir probieren heute Abend aus, wie viel die Bühne aushält. Und wir haben uns zahlreiche Punkte, zahlreiche Erinnerungsmarker gemacht zu den PanelistInnen. Und ich habe mich jetzt kurz vor der Veranstaltung dazu entschieden, weil das häufig so ist, dass die Moderation sich viel zu viel aufschreibt und man möchte viel zu viel zu den interessanten Referentinnen erzählen, dass ihr euch vielleicht einfach selber vorstellt mit einem oder zwei Sätzen. Genau, sollen wir hier vorne, möchtest du anfangen?
Hallo, ich bin Alex vom Solidaritätskreis Justice für Mohammed hier aus Dortmund.
Mein Name ist Sevda, ich komme aus Mannheim von der INI 2. Mai und bin Wissenschaftlerin, forsche auch zu dem Thema Polizeigewalt und Journalismus.
Hallo, ich bin Antonia, ich bin die Schwester von Arnte, der am 2. Mai in Mannheim am Marktplatz durch einen brutalen Polizeieinsatz verstarb.
Hallo, ich bin Justine, die Mama von Sammy Baker, der am 13. August 2020 in Amsterdam von Polizisten erschossen wurde, und ich bin von Justice for Sammy.
Ich bin Ali und bin aktiv im Bündnis Tag der Solidarität, kein Schlussstrich Dortmund, und mit der Familie Kubaschik erinnern wir an Mehmet Kubaschik, der vom NSU 2006 hier in Dortmund ermordet wurde.
Ich bin Michelle Winkler, ich arbeite für das Komitee für Grundrechte und Demokratie in Köln, schwerpunktmäßig auch zum Thema Polizeigewalt, und habe den Prozess in Mannheim begleitet mit vielen weiteren. Und meine Kollegin hat den Prozess hier in Dortmund begleitet, vielleicht das auch noch richtig.
Mein Name ist Hanna Espin-Grau, ich bin Juristin und Politikwissenschaftlerin und forsche zu Polizeigewalt an der Uni Frankfurt bei Tobias Singelstein.
Mein Name ist Mohammed, also, oder?
Ja, bitte, unbedingt.
Mein Name ist Mohammed, ich schwebe so ein bisschen gerade über dem Podium, wünschte, dass ich bei euch wäre. Ich bin investigativer Journalist, arbeite seit mehr als 10 Jahren am Thema Polizeigewalt und habe vor kurzem ein Buch genau zu diesem Thema ausgebracht.
Vielen Dank. Wir sehen alle, wir spüren alle, wir sind viele hier. Das ist, glaube ich, das große Podium, das wir hier hatten. Das wird ein bisschen überfordernd. Und ich glaube aber, wir können es einfach als Symptom dessen verstehen, dass es viel zu sagen und viel zu verhandeln gibt und viel zu erkämpfen gibt. Und deswegen wollen wir einfach beginnen. Wir haben drei Blöcke ausgemacht. Wir haben versucht, ein bisschen zu strukturieren, was auch vielleicht, das war zumindest die Überlegung, wir gucken mal, wie gut es funktioniert. Und da hat sich Mohammed von uns verabschiedet. Oh. Aber ich kann trotzdem weiterreden, weil was ich sage, weiß er alles. Sodass wir mit einem ersten Block beginnen wollen, der sich um Ursachen und Strukturen von Polizeigewalt, der sich darauf versucht zu fokussieren, und mit einem zweiten Block versuchen wollen, das mit den Erfahrungen und betroffenen Perspektiven zu verknüpfen, um in einem dritten Block dazu zu kommen, uns zu fragen, was sind Perspektiven eigentlich unserer Kämpfe und Verknüpfung. Ich warte kurz die Rückkopplung ab. Ich habe nichts gesagt, was du nicht schon wüsstest. Gut, dass du wieder da bist. Ich nochmal an der Stelle den Hinweis, dass diejenigen, die vielleicht in unserem WLAN sind, für die Dauer der Podiumsdiskussion aus dem WLAN sich jetzt genau rausgehen könnten. Das wäre sehr nett, weil das könnte eines der Probleme sein, die wir hier haben, dass wir zu wenig Bandbreite haben. Danke. Das heißt, wir kommen zum ersten Teil, Ursachen und Strukturen von Polizeigewalt. Am 13.12., das wissen viele hier, es gibt auch eine Aufzeichnung auf unserer Webseite radio.nrdpl.org, gab es schon ein Podiumsgespräch, das direkt an den Freispruch, der hier am Landgericht in Dortmund erfolgte, der PolizistInnen, die an der Tötung von Mohamed Lamin Drami beteiligt waren, ging. Also sozusagen dazu gab es direkt ein Podium, und wir wollen uns sozusagen darüber jetzt hinausgehen und im ersten Block uns fragen, was sind eigentlich Ursachen und Strukturen? Und die erste Frage richte ich an Mohammed. Was sind die systemischen Ursachen von Polizeigewalt? Ich meine, man kann viel dazu sagen, aber vielleicht kannst du sozusagen ein paar wichtige Punkte nennen zu den Ursachen. Warum eigentlich werden Cops gewalttätig und welche Rolle spielt dabei institutioneller Rassismus?
Also ich glaube, das System funktioniert so, wie es funktionieren soll. Das ist, glaube ich, die Grundlage überhaupt, dass wir diese vielen Fälle leider aufzählen müssen, dass die Zivilgesellschaft, Journalismus, kritische Wissenschaft eben diese Fälle aufarbeitet, und das ist eher die Metaebene Gesellschaft an sich, glaube ich, es gut findet, dass effektive Lösungen in Anführungsstrichen für entweder konstruierte oder tatsächliche Probleme über die Polizei gelöst werden. Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit zum Beispiel oder die große Migrationsdebatte. Das ist so der philosophische Überbau. Und dann natürlich, wie das System ganz konkret funktioniert. Da spielen sehr viele Akteure eine Rolle. Zum Beispiel natürlich die Innenministerien im föderalen Staat, dann auch in den Bundesländern. Zum Beispiel auch ein kritischer Blick auf die Medien lohnt sich, weil dort die Inhalte der Polizei oft 1:1 wiedergegeben werden. Das Versagen der Justiz, die ganz oft auch beim Machtmissbrauch, wenn es überhaupt dazu kommt, dass die Fälle dann vor Gericht landen, darüber reden wir heute Abend ja auch, dann eben nicht aufgeklärt werden, nicht gesucht werden. Und dann so viele Akteure, die im Hintergrund vielleicht manchmal operieren, aber der mächtig sind wie die Polizeigewerkschaften, die auch in allen Fällen, die heute bei uns auf der Agenda stehen, dann auch eine große Rolle gespielt haben, nicht nur symbolisch oder medial, indem sie die PolizistInnen dann verteidigt haben, sondern auch ganz konkret, indem sie zum Beispiel Gutachten in Auftrag gegeben haben, die nicht unabhängig eben die Fälle aufgearbeitet haben. Und so kommen ganz viele Dinge zusammen, ganz viele Akteure zusammen, die dann auch nochmal die Struktur innerhalb der Polizeibehörden, Cop Culture zum Beispiel, toxische Männlichkeit oder Ableismus, wenn wir über Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, Betroffene in psychischen Ausnahmesituationen sprechen. Und das kann sich dann sehr, sehr gut entfalten in so einem Konglomerat, in so einer Maschine, die dafür sorgt, dass halt die Schwächsten in der Gesellschaft oft mit Polizeigewalt konfrontiert sind.
Vielen Dank. Würdest du was ergänzen wollen, Michelle?
Genau, ich würde zwei Dinge ergänzen. Also einmal, dass die Polizei grundsätzlich deren Aufgabe ist, Gewalt auszuüben. Also sozusagen, die hat das Gewaltmonopol ja staatlich übergeben bekommen und die ist dafür da, diese Gewalt an bestimmten Stellen gegen bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten einzusetzen. Und was Mohammed ja gerade schon gut gesagt hat, ist, dass es unterschiedliche Gruppen von Personen unterschiedlich trifft, in unterschiedlicher Härte und unterschiedlich oft. Ne? Da spielen Rassismus eine Rolle, Ableismus auf jeden Fall, Armut auch. Genau, aber es gibt aus dem Abolitionismus, also von US-amerikanischen Abolitionistinnen, diesen Ausdruck Violence Workers. Also die Polizei sind GewaltarbeiterInnen, so, das ist irgendwie deren tägliches Geschäft. Und die sind dazu ausgebildet und dafür da. Also genau, Polizeigewalt ist sehr grundsätzlich. Und dann die zweite Sache, die ich gerne dazu sagen würde, ist, dass das, was wir eben als Polizeigewalt benennen, ist oft das, was gesellschaftlich an bestimmten Stellen als übermäßig wahrgenommen wird. Ne? Also zum Beispiel der Tod von Menschen durch die Polizei, das verhandeln wir hier auf jeden Fall als viel, also als krass übermäßig, aber ja auch andere Dinge, Schläge ins Gesicht oder, ne, aber wir reden immer nur über Dinge, die gerade als unnormal wahrgenommen werden und die nehmen ja auch unterschiedliche Personengruppen unterschiedlich wahr und darum geht es ja auch die ganze Zeit. So, war das jetzt Gewalt, war das nicht Gewalt? Und genau, und sozusagen, worum es halt auch gehen muss, ist diese Grenze zu verschieben und das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, zu sagen, oder wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch, Hanna und ich, das Thema Pfefferspray. Es ist krass normalisiert, dass Pfefferspray gegen Demonstrierende eingesetzt wird, aber es ist als Kriegswaffe verboten, es ist Nervengift, es kann auch zum Tod führen. Genau, und das wollte ich gern sagen, dass sozusagen das, was wir als Polizeigewalt benennen, oft viel zu wenig ist, sondern dass eigentlich viel mehr, dass eigentlich die Polizei die ganze Zeit Gewalt einsetzt und manches davon finden wir normal, manches nicht. Und zum Beispiel Biplab Basu, der leider letztes Jahr verstorben ist, der hat immer gesagt, auch Racial Profiling, also Anhaltekontrollen sind Gewalt.
Danke. Ich würde gerne noch mal fragen nach der Geschichte der Polizei, weil ich denke, dass das hast du auch in deiner Arbeit stark gemacht, Mohammed, dass die Geschichte der Polizei eine Rolle spielt darin, was wir sozusagen gegenwärtig, wie wir sie gegenwärtig wahrnehmen und welche Rolle sie gegenwärtig gesellschaftlich spielt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du noch mal was dazu sagst.
Also es lohnt sich, glaube ich, immer im Leben historische Kontinuitäten aufzuzeigen, nicht nur wenn wir jetzt hier über die Polizei sprechen, sondern wenn wir über Universität und Wissensproduktion reden oder Bildungssystem. Bei der Polizei ist es deswegen interessant, weil die Vorgänger, also in der vorstaatlichen Zeit, auch hier in Mitteleuropa, die Konstellation gab, dass vor allen Dingen reiche Menschen sich überlegt haben, wie können sie ihren Reichtum und vor allem ihren Besitz vor sogenannten, armen Menschen, damals wurden sie als Pöbel bezeichnet, wie kann man diesen Besitz schützen? Und deswegen wurden private Milizen gegründet und alimentiert, die dann eben die Ländereien zum Beispiel oder die Immobilien dieser Reichen geschützt haben. Und dann mit dem Aufkommen später des Staates ist genau dieses Konstrukt, quasi das Schützen von Besitz, dann in die staatliche Gebilde übergegangen. Und so wurden dann auch überhaupt Konzepte von Polizieren, Polizei in den Staat mit rein integriert. Interessant war es auch im kolonialen Kontext, in dem Augenblick, wo EuropäerInnen dann anderswo hingegangen sind, zum Beispiel nach Amerika, Süd- wie Nordamerika, dass dort ja auch damals Besitz so definiert wurde, dass man auch Menschen besitzen konnte, versklavt hat und dann dort über die Slave Patrols zuerst private Milizen quasi dafür gesorgt haben, dass die versklavten Menschen eben versklavt blieben und dann teilweise diese Slave Patrols übergegangen sind oder aufgegangen sind in Polizeibehörden, die bis heute auch bestehen. Und diese Kontinuitäten aufzumachen, das zeigt auch, wie wichtig es ist, glaube ich, nochmal ganz kritisch auf das Konzept des Polizierens selbst nochmal zu schauen und woher diese ganze Idee kommt, eben Gewalt anzuwenden und das Gewaltmonopol gegen bestimmte verletzbare Gruppen anzuwenden einerseits und gleichzeitig, glaube ich, im kontemporären zeitgenössischen Kontext auch festzustellen, dass man nicht unbedingt vulnerabel sein muss, um mit Polizeigewalt konfrontiert zu werden. Es reicht zum Beispiel bei euch in NRW, dass man zu einem Fußballspiel geht und dann hat man Pfefferspray in den Augen. Und deswegen ist es, glaube ich, immer ganz interessant und erhellend, eben diese historische Perspektive nochmal sich anzuschauen.
Vor dem sozusagen, was ihr jetzt gesagt habt, finde ich, wird schon sehr klar, dass warum wir sozusagen das so wahrnehmen, dass, oder warum wir feststellen müssen, dass von Polizieren insbesondere die Menschen in Zeiten verschränkter Krisen betroffen sind, die auch von Armut oder Prekarisierung, von psychischen Belastungen, von Rassismus, von Misogynie, Ableismus und so weiter, auch von der staatlichen Fürsorgekrise betroffen sind. Und warum das sozusagen zu tun hat mit einer Analyse eigentlich von einer neoliberalen Gesellschaft. Und ich würde aber gerne nochmal sozusagen eurer Arbeit lernen, Hanna, und von eure Perspektiven hören, denn ihr habt euch, und darum geht es ja hier auch, um sozusagen um alle, also die wir hier sitzen, haben in einer bestimmten Weise unterschiedliche Erfahrungen, oder hier sitzen Menschen, die haben unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, wie Strafgerichtsbarkeit funktioniert im Fall von Polizeigewalt. Und ihr habt euch sozusagen sehr intensiv aus einer forschenden Perspektive beschäftigt mit der juristischen Aufarbeitung von Polizeigewalt. Und deswegen interessiert uns, was ihr, wie ihr die Ursachen strukturell aus eurer Perspektive einschätzt.
Also die Ursachen dafür, dass es sehr schwierig ist, innerhalb der Strafjustiz polizeiliche Gewalt aufzuarbeiten. Genau, dazu vielleicht einmal kurz vorab, es gibt ja nicht nur das Strafrecht, es gibt ja auch das Verwaltungsrecht und das Zivilrecht. Also es gibt eigentlich verschiedene Arten, wie man auch auf einem Rechtsweg sozusagen gegen polizeiliche Gewalt vorgehen kann. Aber wir haben uns eben auf das Strafrecht fokussiert und das ist auch das, was einfach so gesellschaftlich, glaube ich, den größten Impact hat. Das, was von einem Strafgericht entschieden wird, gilt danach sozusagen als Wahrheit, weil da wurden Beweise ausgewertet und es wurde geschaut, was ist jetzt das, was wir gemein anerkennen wollen sozusagen. Deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Ort, aber er birgt eben auch sehr viele Risiken, vor allem wenn Betroffene versuchen, darüber einen Umgang zu finden mit dem, was ihnen passiert ist. Im Strafrecht geht es ja immer darum, die individuelle Verantwortung festzustellen von einer Person für eine Tathandlung. Und das ist natürlich auf der einen Seite theoretisch schon ein Problem, wenn man wie bei Polizeigewalt, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, davon ausgeht, dass es eigentlich eine strukturelle Problemlage ist, eine komplexe Problemkonstellation, man dann sozusagen nur auf ein Individuum fokussiert. Und aber auch rechtlich gibt es eben ganz viele Probleme in diesem Bereich. Die Hauptsache liegt darin, dass die Beweislage sehr schwierig ist, weil es häufig 1-zu-1-Situationen sind und die Polizei aber auch über zahlreiche Ressourcen verfügt, die ihre Deutungshoheit in diesen Kontexten stärken. Und dann gibt es so drei Aspekte, die ich vielleicht kurz hervorheben würde. Das erste ist, dass sich einfach sehr wenige Betroffene überhaupt für eine Anzeige entscheiden. Genau, und die Gründe dafür sind ganz vielfältig. Die meisten haben einfach Angst vor dem, was dann auf sie zukommt, vor möglichen Repressionen, vor möglichen Gegenanzeigen. Es gibt aber auch andere Gründe, nämlich dass Betroffene wissen, dass die allermeisten Verfahren gegen PolizeibeamtInnen, nämlich über 90% jedes Jahr eingestellt werden. Und die anderen beiden Probleme liegen so ein bisschen in dem institutionellen Bereich. Nämlich, dass es eigentlich in Deutschland keine unabhängigen...
You are currently the only person in this conference.
Das ist nicht wahr.
Er ist zurück. Wieder da. Dass es in Deutschland keine unabhängigen Ermittlungen gibt gegen PolizeibeamtInnen. Das ist hier wahrscheinlich für niemanden was Neues. Es gibt mittlerweile so Beschwerdestellen mehr, aber eben keine richtigen Ermittlungsstellen, sondern das ist immer alles polizeiintern. Und Polizei und Staatsanwaltschaft teilen sich natürlich gesellschaftlich betrachtet die Aufgabe und die Funktion, Kriminalität zu bearbeiten. Und deswegen ist sozusagen in dem Moment, wo es darum geht, die Kriminalität von genau den Personen, die in diesen Institutionen arbeiten, festzustellen, ist das ein kognitiver Widerspruch, der sich da auftut. Und deswegen ist es extrem schwierig, diese Beweislagen wirklich unvoreingenommen zu betrachten und zu bewerten und da die Glaubwürdigkeit der Beteiligten im Verfahren sozusagen unvoreingenommen einschätzen zu können.
Hanna, ich würde mich gerne direkt anschließen mit einer Frage. Einer der zentralen Gründe, warum wir hier sind, ist ja auch, dass das Urteil, der Freispruch am Dortmunder Landgericht jetzt einen Monat her ist. Wie siehst du bzw. wie seht ihr in eurem Forschungsprojekt den Erlaubnistatbestandsirrtum? Also wie schätzt ihr das ein? Ist, eine Notlage, die scheinbar nicht vorlag.
Genau, also wir haben über dieses Urteil ziemlich viel diskutiert und auch diesen Prozess natürlich so aufmerksam verfolgt. Und unser Eindruck ist schon, dass auch innerhalb der Justiz deutlich geworden ist im Verlauf des Verfahrens, dass in diesem Fall deutlich was schiefgelaufen ist sozusagen. Was man, glaube ich, daran sehen kann, dass dieser Erlaubnistatbestandsirrtum in so einer juristischen Prüfung erst relativ spät kommt. Also man guckt sich das ja so an, so okay, gab es eine Handlung, gab es einen Vorsatz von der Person, um die es da geht für diese Handlung. War die Tat rechtswidrig? Und dann wird gesagt, gab es eine Notwehrsituation? Dann sagen die ja nein. Und dann kommt man erst zur Schuldebene. Und erst auf der Schuldebene, also quasi beim allerletzten Ausgangspunkt, wird dann gesagt, es gab zwar keine Notwehr, aber die PolizeibeamtInnen durften davon ausgehen, sie haben sich geirrt, aber sie durften sich irren sozusagen. Sie hatten Anlass dazu, sich zu irren. Und daran sind, glaube ich, drei Sachen ganz interessant. Das erste ist, dass natürlich auffällt, dass die Prämissen des Irrtums, nämlich dass Mohammed für gefährlich gehalten wurde in dem Moment, als er aufgestanden ist, nachdem er gepfeffert wurde und auf die PolizeibeamtInnen zugegangen ist, dass das anscheinend dass das gefährlich ist, das war für das Gericht anscheinend eine anschlussfähige Annahme, was natürlich auch nicht aus dem Nichts kommt, sondern daher, dass es eben rassistische Diskurse gibt und Diskurse über die Gefährlichkeit von Menschen in psychischen Krisensituationen. Das ist, glaube ich, so das Erste. Dann finde ich es aber in so einer juristischen Argumentation schon auch relevant zu fragen, und das wurde, soweit ich das bislang verstehe, nicht gemacht, von dem Gericht zu fragen, wer hat denn dafür gesorgt, dass überhaupt diese Situation so gekommen ist? Weil wenn ich sozusagen eine Notwehrsituation für eine andere Person provoziere, dann sind natürlich, wenn für mich, also es ist ja die Frage, wer hat die Situation überhaupt dazu gebracht, dass Mohammed dazu gezwungen war, sozusagen aufzustehen und loszugehen? Und das war zwar nicht der Polizeibeamte, der dann letztendlich geschossen hat, aber das war seine Kollegin. Und wenn das jetzt keine Polizeikonstellation gewesen wäre, dann würde man sich vielleicht auch über Mittäterschaft unterhalten, also über die Frage, ob nicht eigentlich die Handlungen wechselseitig zurechenbar sind. Das wurde aber von dem Gericht gar nicht in Erwägung gezogen, von der Staatsanwaltschaft auch nicht. Das heißt, insgesamt würde ich sagen, oder schätzen wir das so ein, dass das auf jeden Fall ein problematisches Urteil ist, bei dem viele Fragen offen geblieben sind. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch ein wichtiges Urteil, weil es ganz viele Aspekte an diesem Fall offengelegt hat. Und jetzt ist einfach die Frage, was passiert weiter in der Revision? Gibt es vielleicht doch noch bis zum EGMR? Genau.
Vielen Dank. An dieser Stelle moderiere ich noch mal einmal für unsere Radiozuhörenden an. Wir befinden uns im Nordpol mit einem großen Podium zum Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit und haben viele Personen hier auf dem Podium und sind mitten im Gespräch. Und wir begrüßen alle Zuhörenden im UKW, im Internet und freuen uns. Und wir haben die großartige Rückfrage gerade, die wir bearbeiten, Erlaubnistatbestandsirrtum, was ist das eigentlich und wie oft kommt das eigentlich vor? Womit haben wir es da zu tun? Das ist eine juristische Seltenheit.
Ja, also ich bin selbst keine Anwältin, aber die Anwältin in diesem Fall hat bei der letzten Podiumsdiskussion hier, wie ich hören durfte, gesagt, dass es in der realen Welt eine sehr selten vorkommende juristische Konstruktion ist. Also im Jurastudium wird es behandelt, weil es da eben um die Frage geht, okay, eine Tat kann schon rechtswidrig sein und trotzdem kann aber eine Person nicht schuldhaft handeln, wenn sie sich darüber irrt, weil sie eben denkt, ich befinde mich in einer Notwehrsituation, hier ist gerade eine reale Gefahr für mein Leben. Und das wurde jetzt eben in diesem Fall sehr besondererweise zugunsten der polizeilichen Angeklagten angewendet.
Okay, und die Frage wurde von Silda gestellt und unsere Frage ginge auch mal an dich und an euch, denn das wurde auch gerade schon angesprochen, ein Faktor für die Realität von Polizeigewalt, etwas, was sie stützt, ist auch die mediale Berichterstattung. Deswegen interessiert uns, was ihr sozusagen darüber gelernt habt, sozusagen im Rahmen eurer Arbeit der Initiative 2. Mai Mannheim.
Ja, wir haben, also Mohammed hat es eben gesagt, die Medien spielen eine riesige Rolle und ich würde fast von so einem polizeimedialen oder polizeilich-medialen Komplex sprechen. Es hat sich gezeigt, dass in den, also in der Berichterstattung zum Beispiel jetzt über Ante P.'s Tod in Mannheim am 2. Mai von der wichtigsten lokalen Zeitung super problematisch berichtet wurde. Da haben sich ganz verschiedene Muster gezeigt, die wir aber bei sämtlicher Berichterstattung über Fälle von tödlicher Polizeigewalt immer beobachten können. Ihr habt von Radio Nordpol auch eine super gute Sendung dazu gemacht, wo ihr so gute Medienanalysen gemacht habt. Und im Prinzip die ähnlichen Muster finden sich auch im Mannheimer Morgen, im Lokalblatt. Ich möchte kurz noch sagen, warum das wichtig ist. Also gerade bei Fällen von tödlicher Polizeigewalt, wenn überhaupt es zu irgendeinem Gerichtsverfahren kommt, dann gibt es meistens nur ganz kurz Aufmerksamkeit von größeren überregionalen, bundesweiten Medien, manchmal auch international. Aber ansonsten so die ganze Begleitung von dem auch Protestgeschehen vor Ort, von dem Prozess und so, das funktioniert alles über die lokalen Medien. Und viele von uns wissen, es gibt meistens in einer Region nur eine Zeitung oder vielleicht zwei. Und meistens sind die eher konservativ ausgerichtet. Das kann man über den Mannheimer Morgen auch sagen. Wir haben uns 116 Artikel angeschaut von den 2 Jahren Berichterstattung über den 2. Mai. Und da zeigen sich halt sehr große Ungleichgewichte zwischen, wer kommt da überhaupt vor. Also die Polizei bekommt sehr viel Raum, auch für direkte Zitate. Der Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei ist ständig in den Artikeln, wird er ständig zitiert. Und bekommt ausführlich Raum in den Interviews. Dann ist natürlich auch die Frage neben dem, wer bekommt überhaupt Raum, was wird gesagt? Und da wird total deutlich, dass das Polizeinarrativ eigentlich von Anfang an sehr viel Raum bekommt. Also die Pressemeldungen werden meistens Wort für Wort gleich übernommen. Das habt ihr auch gut erklärt beim Radio Nordpol, dass es sich bei der Polizei um eine sogenannte privilegierte Quelle handelt. Das heißt, es ist quasi strukturell schon so innerhalb des Mediensystems, dass gesagt wird, was von Behörden kommt, das wird erstmal geglaubt und übernommen und gedruckt und weiter verbreitet. Und wenn man sich die strukturelle Ungleichheit anguckt, da gehört natürlich auch eben so ein Pressesprecher der Polizei, ein Pressesprecher der Gewerkschaft, das gehört alles dazu. Das haben Angehörige und Betroffene, haben das alles nicht. Die sind erstmal unter Schock, unter Trauer, unter Schock und überhaupt nicht sofort mit denselben Ressourcen ausgestattet, um mit den Medien überhaupt zu sprechen. Und dann, also was man ganz gut zeigen konnte jetzt auch am Mannheimer Morgen, dass die ganzen gesellschaftlichen Diskriminierungsformen, die es gibt, also ihr habt sie eben schon angesprochen, Rassismus, die Diskriminierung von Menschen mit psychischen Diagnosen, das findet sich natürlich auch dann alles in der Berichterstattung. Wir haben auch beobachten können, dass über die Zeit, über den Zeitverlauf hinweg aus einem quasi 47-jährigen Mann, so hieß es am Anfang, wurde mit der Zeit eben ein psychisch kranker Mann mit kroatischen Wurzeln. Also da findet auch eine Rassifizierung statt, eine Ethnifizierung und genau, die psychische Krankheit wird genannt, aber auch nicht erklärt als, da wird kein Kontext zugegeben, dass die Polizeigewalt eben genau damit etwas zu tun haben könnte, sondern die Person als Täter im Prinzip geframed und eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Ja, die Dekontextualisierung, also dieser Einzelfall, diese Darstellung als Einzelfall, die finden wir auch immer wieder in der Berichterstattung. Also es werden sehr selten irgendwie Vergleiche gemacht zu anderen Fällen. Manchmal kommt es vor, zum Beispiel, wenn im Verfahren George Floyd genannt wird, dann wird das kurz von der Presse aufgegriffen. Aber in Mannheim sind innerhalb von 2 Jahren 5 Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben gekommen. Und das wird nicht in einen Kontext gepackt miteinander. Was auch besonders, denke ich, für die Angehörigen krass ist, ist die Darstellung von der Person, die gestorben ist. Und waren ganz viele diffamierende Äußerungen, die zum Beispiel von den Angeklagten oder von den Anwälten der Angeklagten oder Gutachten Angeklagten gemacht wurden. Die wurden einfach übernommen dann Raum für die Person an sich und die Darstellung wurden eigentlich erst 2 Jahre später oder 1 Jahr später gab es überhaupt Raum für für die Angehörigen darzustellen, wer war eigentlich dieser Mensch. Genau, besonders problematisch fand ich auch, dass über den Prozess berichtet wurde als sogenannter Marktplatzprozess. Das ist auch eine Abstraktion einfach davon, dass da eine Person gestorben ist.
Sefta, du hast ganz viel jetzt zum Mannheimer Prozess berichtet. Das Radio Nordpol, wir haben den Prozess am Dortmunder Landgericht begleitet. Der Solidaritätskreis Justice for Mohammed war auch mit dabei. Beide Prozesse haben im letzten Jahr stattgefunden und es ist ja auch so, dass überhaupt diese Prozesse, dass es überhaupt zu einer Anklage kam, dass das Ganze vor Gericht gegangen ist, dass es Prozesse gab, ist ja schon sehr, sehr selten. Da liefen die Prozesse noch fast zeitgleich ab. Wo seht ihr Unterschiede? Die Frage würde ich jetzt an euch beide richten wollen. Genau, was kann man aus den Prozessen vielleicht auch lernen? Was kann man daraus mitnehmen, was vielleicht die Strafgerichtsbarkeit und juristische Aufarbeitung angeht?
Okay. Also ich habe dem Dortmunder Prozess beigewohnt, war nicht in Mannheim, habe aber euren fantastischen Zwischenbilanzbericht gelesen und habe sehr gestaunt, wie viele Ähnlichkeiten an den beiden Prozessen so waren. Also das fängt damit an, ein Thema, was uns hier in Dortmund sehr beschäftigt hat, wie sehr die Familie marginalisiert wurde in der Nebenklage. In der Geschichte der Familie Dramé ist es ja nochmal dadurch bedingt, dass die Familie eben im Senegal wohnte und gar nichts dafür getan wurde von institutioneller Seite aus, dass die am Prozess teilnehmen konnten, sondern es war nur durch zivilgesellschaftliche Arbeit möglich. Und auch die Hoffnung, aber dass die Präsenz der beiden Angehörigen im Gerichtssaal irgendwas am Raum verändern würde oder dass es auch vor allem für die Familie irgendeine Art von Aufklärung, Auflösung geben könnte, wurden sehr, sehr enttäuscht. Also überhaupt die Möglichkeit zu sprechen und dem eigenen Gedenken oder Erinnerungen an ihren getöteten Angehörigen Raum zu geben, das hat alles in keiner Weise stattgefunden. Der Umgang auch mit der Öffentlichkeit, also so eine starke Kontrolle und Kriminalisierung der ProzessbeobachterInnen, also der kritischen ProzessbeobachterInnen, ist ja auch was beide Prozesse verbindet, durch so Sicherheitskontrollen am Eingang, Perso-Kontrollen und solche Sachen. Und eine andere Sache, die den Dortmunder Prozess sehr strukturiert hat, war der krass unterschiedliche Umgang mit Zivilen und Polizeizeuginnen. Also eine strukturelle Verunglaubwürdigung ziviler Zeuginnen, also konkret vor allem der SozialarbeiterInnen in der Jugendhilfeeinrichtung, die den Einsatz eben mitbeobachtet haben. Und dem entgegen eine große Sympathie und ein großes Verständnis gegenüber den PolizistInnen, also sowohl den Angeklagten als auch den ZeugInnen. Und wir hatten immer wieder, das ist ja auch was ihr in Mannheim geschildert habt, den Eindruck, dass der Prozess vor allem polizeilichen Logiken und Rechtfertigungen nochmal eine Bühne geboten hat. Ein kleiner Unterschied ist vielleicht, dass in Dortmund ja alle 5 Angeklagten freigesprochen wurden. Dass, obwohl die Staatsanwaltschaft zumindest in Bezug auf den Einsatzleiter auch eine eher milde Strafe gefordert hat, dem ist das Gericht aber nicht nachgekommen. Und was vielleicht ein wünschenswertes Ergebnis bei unserem Prozess gewesen wäre, weil eben das Thema polizeiliche Umgänge mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen mehr Thema gewesen wäre. Das war das einzige Mal der Fall, als ein neues Einsatzkonzept der Polizei NRW kurz besprochen wurde. Das MEPAS-Konzept, was jetzt bald wohl in die Umsetzung gehen soll. Und ansonsten hat aber psychische Ausnahmesituation oder vielmehr polizeiliche Umgänge damit und auch das Thema Rassismus, Migration oder überhaupt strukturelle Bedingtheiten des Einsatzes im Dortmunder Prozess gar keine Rolle gespielt. Gleichzeitig mit Blick auf euren Prozess zeigt sich für mich auch, dass das gar nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist, wenn darüber gesprochen wird, weil sich ja auch in eurem Prozess ja ableistische Diskriminierung und eine Täter-Opfer-Umkehr sehr reproduziert hat vor Gericht. Also dann darüber gesprochen wurde, aber auf eine ja auch gewaltvolle Weise. Und vielleicht als Lernen davon zeigt sich für uns auch eben durch den schon angesprochenen Erlaubnis-Tatbestands-Irrtum, dass wir ja das eine krasse Konsequenzlosigkeit in Bezug auf tödliche Polizeigewalt hier auch stattgefunden hat und es irgendein juristischer Kniff halt gefunden wurde, mit dem die Polizei geschützt werden konnte.
In Mannheim ist es ja so, dass es keine Freisprüche gab, aber in beiden Prozessen wird es, oder in beiden Fällen wird es eine Revision geben. Hast du ähnliche Eindrücke, wenn du jetzt die beiden Fälle Mannheim und Dortmund miteinander vergleichst? Oder gibt es etwas, was du noch ergänzen möchtest zu Alex' Ausführung?
Nee, das war jetzt schon total gut zusammengefasst. Was ich nur sagen möchte, was für uns total hilfreich war, war eben dieser Austausch mit euch die ganze Zeit. Und das war auch über das Grundrechtekomitee viel organisiert, einfach super viel Austausch über die verschiedenen Strategien. Da konnten wir einfach total viel auch voneinander lernen, hatte ich den Eindruck. Und es ist natürlich auch historisch quasi einmalig gewesen, dass gleichzeitig zwei so riesen Prozesse gelaufen sind. Was die große Gemeinsamkeit, klar, es gab also jetzt vorläufig eben diese eine Geldstrafe gegen den Polizisten. Dazu wird Antonia jetzt auch gleich noch was sagen. Aber ich glaube, was für beide Fälle spricht, also die können weiter als PolizistInnen, ach nee, ich muss gar nicht gendern, als Polizisten arbeiten, bei uns als Polizisten arbeiten. Genau. Vielleicht Antonia, kannst du noch sagen, wie du den Prozess erfahren hast?
Genau. Im Fall meines Bruders gab es ein Video, das nach der Tat sehr schnell viral ging, auf dem zu sehen war, wie mein Bruder am Boden liegt, brutal mit Fäusten traktiert wird, gegen den Kopf. Es wird auf ihm gekniet, minutenlang. Genau, also es gab ein eindeutiges Video, was den Tatvorgang zeigte. Daraufhin wurde ein unabhängiges Gutachten in die Wege geleitet von der Rechtsmedizin Heidelberg. Es gab eine Todesursache als Ergebnis, lagebedingter Erstickungstod durch die Fixierung und das Nasenbluten, das durch die Kopfschläge ausgelöst wurde. Nichtsdestotrotz hat man weitere private Gutachten von Seiten der Polizei in Auftrag gegeben, die privat bezahlt wurden, die andere Ursachen sahen, einen plötzlichen Herztod. Genau. Das mit der Täter-Opfer-Umkehr war ähnlich. Also mein Bruder wurde kontinuierlich kriminalisiert, diskriminiert. Es wurden Aussagen getätigt, wie man wisse ja, dass von Schizophrenen eine Gewalt ausgehe. Übergewichtige Menschen, die am Strand liegen und auf dem Bauch liegen, die ersticken ja auch nicht. Genau, das muss man sich dann als Angehörige anhören und man bekommt nicht die Möglichkeit zu sprechen. Genau, zum Urteil. Also es gab eine Anklage von Seiten der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässige Tötung durch unterlassene Hilfeleistung und Körperverletzung mit Todesfolge im Amt. Der eine Polizist kam frei und der andere wurde wegen Körperverletzung im Amt verurteilt. Beide Polizisten kehren mit dem Urteil zurück in den Polizeidienst und einer musste 6.000 Euro Strafe ans Gericht zahlen. Vielleicht kannst du was zur Revision noch sagen.
Also genau, dann die Nebenklage ist dann in Revision gegangen und bei der eine Polizist, der sowieso schon freigesprochen wurde, der da wurde der Revision quasi nicht stattgegeben. Und die zweite, der Hauptangeklagte, da wird es jetzt zu einem neuen Verfahren kommen, was natürlich auch wieder sehr viel, ach so, apropos Geld, wir brauchen immer Geld, was natürlich auch wieder sehr viel Geld kostet, Nerven und Zeit. Und das Erschreckende daran ist aber, dass irgendwie so ein Signal gegeben wurde, dass gesagt wurde, es kommt jetzt zu einem, oder es soll zu einem neuen Verfahren kommen, aber weil irgendwelche Sachen zugunsten des Hauptangeklagten anscheinend genau nicht berücksichtigt wurden, also dass zu Ungunsten des Angeklagten entschieden wurde und deswegen soll es jetzt zu einer neuen Verhandlung kommen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Ich wollte noch darauf hinweisen, ihr habt das ja auch die Erfahrung hier gemacht und wir auch, dass die Repression natürlich dann auch die UnterstützerInnen und Angehörigen weiter trifft. Also direkt nachdem diese Revision gegen den zweiten Angeklagten quasi zurückgewiesen wurde, hat die Initiative 2. Mai einen Brief bekommen von der Anwältin des Angeklagten, in dem drinne stand, wir sollen jetzt auf der Homepage nicht mehr schreiben, dass die Polizei Ante getötet hat. Und das gibt es auch, also Ertekin Özkan, die zweite oder eine der weiteren 5 Opfer von tödlicher Polizeigewalt in Mannheim, der eine Person, die quasi gesagt hat, das war Mord, hat auch gerade ein Verfahren und da wurde mit einer, ja genau, ihm wurde eben auch angedroht, dass er, oder gesagt, er soll es unterlassen oder mit einer Unterlassungsklage gedroht und das ist jetzt im ersten Verfahren zurückgewiesen worden, aber es läuft jetzt noch ein weiteres und auch die Angehörigen, also die Tochter von Ertekin Özkan zum Beispiel hat auch Post bekommen von dem Anwalt, von dem hauptangeklagten Polizisten oder von dem Polizisten, der verantwortlich war, aber dessen Verfahren auch schon eingestellt wurde. Und genau, sie hat das dann unterzeichnet und darf jetzt nirgends mehr sagen, dass der Polizist ihren Vater umgebracht hat. Und das sind natürlich alles so Sachen, die auch wirken, haben wir auch schon gemerkt, darauf, wie kann man darüber überhaupt in der Öffentlichkeit sprechen, weil man halt sich dann immer wieder mit Anwältinnen auseinandersetzen muss und Geld sammeln muss, um dagegen vorzugehen. Genau, das sind einfach noch so Repressionsmaßnahmen, die quasi direkt danach noch folgen.
Die Thematik der tödlichen Polizeigewalt und auch der juristischen Aufarbeitung hat ja auch eine internationale Dimension. Das wissen wir seit George Floyd und auch vielen Fällen davor aus Amerika. Wir wissen aber auch von Sammy Baker und wir würden gerne wissen, welche Erfahrung ihr bzw. du, Justine und auch Sammys Vater ja im immer noch andauernden Kampf um Gerechtigkeit und auch eine juristische Aufarbeitung gemacht habt oder immer noch macht, auch was vielleicht Repressionen, du hast es gerade angesprochen, Repressionen angeht, die immer noch kommen könnten.
Meinst du das jetzt eher auf die Medien bezogen oder auf die Juristerei?
Erstmal auf das Justizsystem, also welche Erfahrungen wir haben über die Fälle in Dortmund und Mannheim gesprochen, welche Erfahrungen da gemacht worden sind, welche Erkenntnisse wir als kritische Prozessbegleitung auch mitnehmen können, welche und da würde uns interessieren, welche Erfahrungen ihr aus dem Kampf um eine Gerechtigkeit und eine Verantwortlichkeit, die was den Mord an Sammy angeht, ihr noch macht, welche Erfahrungen ihr da gesammelt habt und noch sammelt?
Also jetzt im August werden es 5 Jahre und es ist immer noch nichts entschieden. Wir sind immer noch nicht viel weiter. Wir haben dann Experten beauftragt, 2 niederländische und ja, auch einen deutschen Experten, einen Kriminologen und auch Forensic Architecture, die festgestellt haben, dass Sammy zum Schluss, wer die Videos gesehen hat, die sind ja immer noch viral, gehen die ja immer noch, und er lag mit den Schultern auf dem Rücken und mit den Beinen nach oben. Er war in einer akuten Psychose und ist von einem Polizisten von hinten angegriffen worden, also dem Hundeführer, ist zu Boden gefallen und war in keinster Weise in einer Kampf- oder Notwehrsituation. Um ihn herum circa 6-7 bewaffnete Polizisten, ich muss nicht gendern, es waren alles Männer. Die einzige Frau war die Einsatzleiterin. Und ja, also es war ziemlich eindeutig, das hat Forensic Architecture auch rausbekommen. Aber was wir festgestellt haben, es wird ständig verzögert, ja, auch von gerichtlicher Seite und so weiter. Es zieht sich alles sehr lange hin. Und ja, wir haben einfach gemerkt, wir müssen medial werden, wir müssen laut werden, ob Social Media oder Journalismus, weil gerade am Anfang lief ja auch alles schief, ja, also es gab eine falsche Berichterstattung. Natürlich hat die Bild-Zeitung erstmal rausgetragen, deutscher Influencer läuft mit Messer durch Amsterdam, und da wird sofort ein Bild gezeichnet, ja. Und wir mussten dann dafür kämpfen, um das richtig zu stellen. Man ist die ganze Zeit am Kämpfen. Man kommt gar nicht dazu, wirklich. Also man trauert natürlich, man hat den Schmerz, aber man kommt ja nicht zur Ruhe. Es sind überhaupt keine Konsequenzen dort erfolgt. Also die zwei Polizisten, die meinen Sohn ermordet haben, sind weiterhin noch im Dienst. Ja, und man merkt immer wieder, es ist sehr, sehr schwierig, weil die blaue Familie einfach immer zusammenhält, ne? Also da wird nicht das eigene Nest beschmutzt. Und die Staatsanwältin hat von Anfang an die Untersuchung so geführt, also mit dem Ziel, die nicht anzuklagen. Das heißt, es sind viele Untersuchungen, die eigentlich gemacht werden müssen. Zum Beispiel war das ja im Innenhof. Da waren ganz viele Menschen im Sommer draußen. Die sind alle nicht befragt worden. Also es gab keine Nachbarschaftsuntersuchung, es gab keine ballistische Untersuchung. Also es ist nie festgestellt worden, aus welcher Waffe der tödliche Schuss kam. Und die Staatsanwältin fand alles, was wir quasi selbst herausgefunden haben oder an Beweisen durch Experten geliefert haben, als nicht relevant. Also sie hat das einfach als nicht relevant abgewatscht. Und wenn sie mal zugeben musste, oh ja, da haben wir uns geirrt, ach, da hatten die...
You are currently the only person in this conference.
Okay, thank you. Ja, dann sagte sie, ach ja, da hatten die, es ging zum Beispiel darum, fiel der, gut, das ist jetzt ein bisschen zu detailliert, aber nur als Beispiel, fiel der Hundeführer, alle sagten, ja, der Hundeführer fiel auch zu Boden, deswegen gab es eine Akutsituation und man musste schießen, und jeder, der die Videos gesehen hat, weiß, der Hundeführer fiel gar nicht zu Boden. Und als wir dann das angeführt haben und eine Anzeige nochmal erstattet haben, gegen die Polizisten, sagte sie, oh, weil die das in der Zeugenaussage auch gesagt haben, die Polizisten, ja, da müssen die sich wohl vertan haben, dann haben die wahrscheinlich sich nicht so gut erinnert. Aber in anderen Passagen war die Erinnerung wieder gut. Also es ist vollkommen willkürlich, es ist eine Staatswillkür, ja. Und ja, das macht einen manchmal ohnmächtig oder es motiviert einen, einfach weiterzumachen.
Heißt also, wir, ich weiß nicht genau, ob das jetzt alle mitverstanden haben, das ist eine Situation, die eigentlich ist in Amsterdam passiert, aber wir merken, dass wir strukturell keine nennenswerten Differenzen eigentlich haben zwischen deutscher und niederländischer Polizei. Ich würde, ja, danke. Ich würde gerne eure und deine Perspektiven einweben, sozusagen in diese sozusagen. Und das Bild, das wir jetzt hier sozusagen herstellen, indem wir die verschiedenen Geschichten hören, und du bist mit dem Bündnis kein Schlussstrichtag der Solidarität, ja, könnte man jetzt sagen, aber das ist ja eigentlich erstmal was anderes. Ihr habt total viel mit der Aufarbeitung der NSU-Prozesse zu tun gehabt. Ihr habt total wichtige Kämpfe da geführt, aber erstmal ist es ja sozusagen kein, war stattdessen die Polizei vor Gericht, sondern RechtsterroristInnen, und trotzdem wissen wir, dass der NSU-Komplex ohne Polizeigewalt in der Form nicht existieren würde, also dass das Polizeigewalt auch den NSU-Komplex sehr stark betrifft. Und meine Einschätzung ist, und ihr könnt sagen, ob oder du erstmal und ob ihr das teilt oder nicht, ist, dass wir auch hier nicht sitzen würden, wenn nicht sozusagen im Kontext der NSU-Prozesse in einer bestimmten Weise schon total viele Kämpfe geleistet worden sind und total viel Sensibilisierung und Wissen darüber möglich gemacht habt, darüber, was es eigentlich heißt, dass in einem Gerichtssaal nicht notwendig die Wahrheit gesprochen wird und es nicht notwendig um Gerechtigkeit geht, sondern dass vielleicht genau das Gegenteil passiert. Und dass wir sozusagen auch irgendwie so schnell uns fragen konnten, okay, wie können wir eine Nebenklage unterstützen, wie können wir Prozessbegleitung machen oder so, hat was damit zu tun, wie NSU-Komplex auflösen, glaube ich, gearbeitet hat. So ist jedenfalls meine Perspektive darauf. Und deswegen würde ich total gerne deine Stimme dazu hören und auch in Bezug auf auf die Prozesse, wo du sagen würdest, was hat sich eigentlich entwickelt oder wo siehst du eigentlich Verknüpfungen oder auch Unterschiede? So?
Bis 2011 wurden ja die Opfer des NSU-Terrors, aber auch die Angehörigen der Opfer kriminalisiert. Es wurde ja auch gerade erwähnt, diese Täter-Opfer-Umkehr war sehr stark. Und die Familienangehörigen konnten jahrelang nicht wirklich trauern, zum Beispiel die Familie Şimşek sogar 11 Jahre lang nicht. Und wir sprechen ja immer auch von den Sicherheitsbehörden, also vom Versagen der Polizei, aber auch des Verfassungsschutzes. Und die Familien Yozgat, Şimşek und Kubaşık haben ja bis zur sogenannten NSU-Selbstenttarnung im November 2011 in Eisenach immer wieder auch gekämpft. Sie waren auf Podien, auch im Fernsehen. Und vielleicht so interessant, bevor rauskam, wer wirklich hinter diesen Morden steckte, haben ja Familienangehörige wie Familie Kubaşık oder auch Şimşek gesagt, das könnten doch Nazis gewesen sein. Und auch die Überlebenden des Kölner Kolbstraßenanschlages haben auch immer wieder betont, das können doch Nazis gewesen sein. Und sie wurden von den Polizistinnen eingeschüchtert. Oder ihre Aussagen wurden ins Lächerliche gezogen. Das ist so dieser wichtige Punkt. Und als der Prozess von 2013 bis 2018 in München war, kam ja vieles raus, wie unsere Sicherheitsbehörden wirklich gearbeitet haben. Sie haben versagt, sie haben vertuscht. Und ich erzähle immer wieder auch die Geschichten, zum Beispiel, dass die Hamburger Polizei einen Geisterbeschwörer aus dem Iran nach Hamburg einfliegen ließ. Und dieser Geisterbeschwörer hatte angeblich Kontakt mit der Seele von Süleyman Taşköprü, der auch vom NSU ermordet wurde. Und die Seele hat dann wohl gesagt, das können nur Nicht-Deutsche gewesen sein. Oder die bayerische Polizei hat in Nürnberg 2 oder 3 Monate lang einen Dönerladen betrieben, auch in der Hoffnung, die Mörder kommen, essen Döner und sagen, ach übrigens, wir bringen Menschen um. Das hat auch nichts gebracht. Und das ist so dieser Punkt. Vieles kam raus, aber im Nachhinein sagen immer noch die damals ermittelnden Polizisten, so wie wir damals ermittelt haben, haben wir nichts falsch gemacht. Wir haben richtig gehandelt. Also auch diese Fehlerkultur ist überhaupt nicht vorhanden. Es ist dieser Korpsgeist, man hält zusammen. Und es gibt noch so viele Ungereimtheiten. Also auch als dieser Fall in Eisenach passierte, man hat nicht diesen Tatort abgesichert. Also der Wohnwagen wurde allzu schnell abgeschleppt und so wurden auch Beweise vernichtet. Also ich halte mich da ganz kurz. Es gibt sogar einen Polizisten aus Thüringen, der sagt, da sind viele Ungereimtheiten, die haben sich nicht das Leben genommen, sondern wurden umgebracht. Aber keiner glaubt ihm auch und man hat keine Beweise. Und auch die Betroffenen oder die Überlebenden haben immer noch Vorwürfe, Annahmen. Aber weil man keine Beweise hat, sagt man, da können wir den jetzt nicht unterstützen. Also sprich, rückblickend oder auch so hat man gesagt, als rauskam, warum haben wir diese Familien allein gelassen? Wo waren wir linke Aktivisten, die Antifa? Warum waren wir selber in diesem Punkt leichtgläubig? Und uns fällt ja auch schwer, immer wieder die Polizei zu kritisieren, weil immer noch, auch bei uns Linken, immer noch so dieses Bewusstsein ist, die Polizei, die agiert schon richtig. Das sind doch auch gute Menschen, die versuchen doch nur ihren Job richtig zu machen. Aber die NSU-Tribunale haben ja gezeigt, dass eben viele Initiativen zusammengekommen sind. Sie haben sich gegenseitig gestärkt und gezeigt, in einer rassistischen Gesellschaft können wir nur gemeinsam agieren, weil auch die Angehörigen oder auch die Betroffenen rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt wissen, man muss zusammenhalten, zusammen agieren, damit man ein paar kleine Erfolge erringen kann. Und Justine, du hast es ja auch genannt, dieser Kampf ist anstrengend. Einige Familien jetzt aus diesem NSU-Komplex haben sich zurückgezogen, weil sie nicht mehr die Kraft haben, auch nicht mehr die Hoffnung, dass sich was tun könnte. Aber es gibt noch so dieses leise Fünkchen Hoffnung, dass sich doch was tun kann. Oder auch, sie machen weiter, weil sonst ihre Liebsten vergessen werden. Das ist auch ein Kampf gegen das Vergessenwerden, weil unsere Gesellschaft vergisst schnell. Und natürlich kann man euch loben für euer Engagement, aber es ist einerseits traurig, dass ihr diese Kämpfe führen müsst und die Gesellschaft dann letztendlich diese Betroffenen allein lässt. Und deswegen das, was jetzt so bundesweit gibt, es gibt dieses bundesweite Solidaritätsnetzwerk von 25 Initiativen im aus dem Westen wie aus dem Osten, wo sie zusammen agieren, damit sie ja kleine Veränderungen bewirken können. Also die Betroffenen empowern sich selber, besuchen sich auch auf Gedenkveranstaltungen oder organisieren solche Veranstaltungen wie heute, damit sie über institutionellen Rassismus in unserer Gesellschaft sprechen können.
Darf ich einmal kurz reingrätschen? Ich glaube, ich spreche für alle Initiativen, die jetzt in den letzten Jahren ihre Arbeit angefangen haben, wenn ich sage, dass wir von eurer Arbeit, auch von den NSU-Tribunalen, unglaublich viel gezehrt und gelernt haben und das noch tun. Also so Sachen wie überhaupt diese räumliche Marginalisierung der Familien im Gerichtssaal zu problematisieren und dann auch mit den Tribunalen andere Räume zu schaffen, wo die Betroffenen ganz klar im Zentrum stehen. Nicht nur die Namen der Getöteten und der Verletzten zu nennen, sondern auch aktiv ihre Geschichten zu erzählen, ihre ganzen Familiengeschichten mehrere Generationen hinweg auch zu erzählen, weil das ja so viel Kontext auch gibt irgendwie in die Strukturen. Und auch wunderbare Kunst und Kultur zu machen, die irgendwie der ganzen Gewalt was Schönes, Konstruktives entgegensetzt. Das sind Sachen, von denen wir, glaube ich, alle lernen und die wir versuchen, auch ähnlich zu machen. Und ich wollte nochmal Danke dafür sagen, dass ihr schon vor so langer Zeit auch diesen Weg geebnet habt.
Wichtig, der Dank gebührt den Angehörigen oder auch den Überlebenden der Anschläge, weil sie leisten diese Arbeit und das fällt denen nicht leicht. Zum Beispiel Gamze Kubaschek fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber sie möchte über ihren Vater sprechen, damit er nicht vergessen wird. Und natürlich auch so diese leise Hoffnung, sie machen das auch, damit andere Familien nicht dieselbe Erfahrung machen müssen, weil wie sie... dieses Engagement soll ja auch die Kontinuität des Rassismus in unserer Gesellschaft aufzeigen, weil letztendlich dieses System immer wieder auch Opfer hervorbringt und auch die Täterinnen dann auch letztendlich schützt. Und ich wünsche mir oder sehne mir irgendwann, ich glaube es zwar nicht dran, aber dass irgendwann wirklich eine Polizistin dann auch verklagt wird und hinter Gittern landet, also Konsequenzen, die fehlen. Ich sage nur ein Beispiel. Als Halit Yozgat im April 2006 ermordet wurde, war ein Verfassungsschutzmitarbeiter vor Ort. Und eigentlich müsste man ihn hinter Gitter bringen, aber er ist immer noch frei. Also es gibt keine Konsequenzen, er arbeitet immer noch für den Staat. Und das ist das Erschreckende letztendlich, dass der Staat kein Interesse hat, wirklich aufzuklären.
Vielen Dank. Wir kommen von in unseren eigentlich dritten Block, wo wir uns sozusagen wirklich vermehrt fokussieren wollen auf die Fragen nach Vernetzung und Stärkung. Also was brauchen wir jetzt eigentlich, wenn wir hier zusammenkommen? Es sind viele Dinge hier schon gesagt worden. Du hast auf das betroffene Netzwerk hingewiesen, dass glaube ich, wirklich ein großer Schritt ist in eine Richtung, Verknüpfungen herzustellen und gegen diese Vereinzelung anzuarbeiten, die systemisch ist. Denn es müssen sozusagen diese Vereinzelungen geleistet werden, damit die Gewalt erhalten bleibt. Oder die Gewalt erhält sie sozusagen. Und ich muss mal kurz an Kirsten abgeben, weil ich bin zu überfordert von allem, was ich gehört habe.
Das ist kein Problem. Du hast die Überleitung gerade zu unserem dritten Block gezogen und ich finde das sehr schön. Ihr habt alle von der andauernden Trauer gesprochen, von dem andauernden und wirklich kräftezehrenden jahrelangen Kampf gegen diese staatliche Repression. Mir ist dazu ein Satz eingefallen, den hatte ich in Mohammeds Buch gelesen. Da ist er im Gespräch mit Muqtada, mit einem Freund von Uri Jalloh, und hat Muqtada hat gesagt, nur die Solidarität untereinander schützt uns. Und Mohammed, vielleicht kannst du einmal kurz ausführen, was hat er damit gemeint?
Ich glaube, in der Zeit, oder wir haben ja jetzt sehr viele Perspektiven gehört, in der Gleichzeitigkeit, wo der Staat vor allen Dingen, der ja demokratisch auch legitimiert ist, das heißt, dahinter stecken ja auch viele Menschen, die das auch gutheißen, die Betroffenen, die Angehörigen, aber auch Aktivistinnen alleine lässt, macht es, glaube ich, die Betroffenen, die Angehörigen und die Aktivistinnen stärker, wenn sie sich zusammentun. Und das haben wir ja gerade, glaube ich, besser, geht es nicht gut auch gehört, wie das funktioniert. Der Aktivismus ist, glaube ich, eine von drei wichtigen Komponenten. Und Ali hat das aber gleichzeitig auch gesagt, dass auch in progressiven Kreisen manchmal tendiert wird, das dann auf die Betroffenen und die Angehörigen dann quasi abzuwälzen, für Aufklärung zu sorgen zum Beispiel, oder dann auch teilweise utopische Gedanken aufkommen, dass man lokal das Problem dann in den Griff bekommen würde. Ich bin jemand, der sehr pragmatisch denkt und viele, viele Betroffene auch interviewt hat und weiß, dass nicht jede Person geboren ist, um so einen langen Kampf auch zu führen. Und deswegen ist es auch total wichtig, ist einmal die Erwartungen quasi auch pragmatisch dann zu formulieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, die Arbeitsteilung. Also die Solidarität bedeutet ja, dass nicht alle immer alles machen müssen. Und das können, glaube ich, alle Beteiligten, die an einer Aufklärung oder an einem positiven Wandel interessiert sind, dann auch immer mitdenken. Also ich als Journalist mache natürlich die journalistische Arbeit und ich würde mir wünschen, quasi, dass es auch, und Sevda hat es gut zusammengefasst, vor allen Dingen im lokalen Kontext immer so einen kleinen Mohammed zumindest einen gibt, der quasi kritisch drauf schauen würde, weil kritische KollegInnen sind halt auch rar gesät, glaube ich. In Frankfurt gibt es zum Beispiel einen bei der Frankfurter Rundschau, und das macht schon einen Unterschied, wenn ich in die Pressearchive gucke, dann macht es einen Unterschied, ob es diese Person, diesen Kollegen gibt oder nicht. Und Arbeitsteilung bedeutet auch, dass kritische Polizeiforschung überhaupt ermöglicht wird. Da können auch Sefta und Hanna, glaube ich, besser dazu sprechen, dass überhaupt der Zugang zum Feld dann gewährt wird und dass quasi von der aktivistischen Seite auch dann nicht noch geleistet werden muss, dass Daten zum Beispiel erhoben werden. Ich würde mir natürlich wünschen, dass, und das ist ein ganz konkretes Beispiel, nicht ehrenamtlich Prozessbegleitung gemacht werden müsste, sondern das ist halt die Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk zum Beispiel oder Lokalmedien. Die müssten halt eine Person abstellen, die unabhängig und neutral die Prozesse begleitet, und das passiert nicht. Und deswegen bin ich zum Beispiel als Autor, als Journalist immer sehr, sehr dankbar, auf dieses Wissen und dieses Archiv auch zurückzugreifen, auch über Radio Nordpol zum Beispiel, wo ich ja vor Ort nicht sein konnte immer, entweder in Mannheim, in Dortmund oder bei anderen Fällen, und gleichzeitig quasi von diesem aktivistischen Wissen auch zehren konnte.
Ja, danke. Ich glaube, Arbeitsteilung ist das wirklich bessere Wort als Verknüpfung. Ich glaube, wirklich darum geht es irgendwie auch, dass sozusagen auch eine Schärfung im Wissen darum gibt, okay, was können wer wie leisten, in welcher Position. Ne? Und wir sind da irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen würdet, in einer sehr kompliziert ambivalenten Situation, weil wir einerseits aus guten Gründen, die wir gehört haben, fordern, dass es Aufklärung und Gerechtigkeit gibt. Ja? Also wir fordern, dass Andreas Temme hinter Gittern sitzen würde, mindestens, also um ein Beispiel zu nennen. Und wir können, wir fordern notwendig, dass diejenigen, die Sammy getötet haben, nicht weiter im Dienst sind, schon gar nicht. Ja? Also worüber reden wir? Und gleichzeitig merken wir aber in diesen Geschichten, die ihr erleben müsst und sozusagen für die ihr ständig Zeugnis ablegen müsst, den Punkt finde ich auch total wichtig, dass du sagst, wie sozusagen es ist auch Gewalt da drin, immer wieder die Leute, dazu, also die Betroffenen immer wieder zum Sprechen bringen zu müssen auf, in solchen Situationen. Gleichzeitig merken wir, ah, okay, wir können ja, wir brauchen ja nochmal eine kritische, nochmal irgendwie eine Überlegung, aber ist das, also ist das überhaupt richtig, dass wir denken, ja, aber die Gerichte müssten aufklären, die müssten die Wahrheit produzieren, Gerechtigkeit müsste da stattfinden, was richtig ist, müsste sozusagen inzwischen, legal sein und was nicht richtig ist, müsste illegal sein und so. Also ja, es ist auch total idealistisch und irgendwie an jeder gesellschaftlichen Realität vorbei und das finde ich wirklich kompliziert daran und ich habe das vorhin mit dir, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder willst, Hanna, aber ich habe den Eindruck, dass sozusagen die Art, wie ihr aus einer kritischen Kriminologie heraus auf Polizeigewalt zugreift, davon getragen ist, dass ihr sozusagen aus dieser Ambivalenz heraus arbeitet, also dass irgendwie klar ist, es muss sozusagen eine Debatte darum geben, was heißt eigentlich Polizeigewalt, aber wir können, das heißt aber nicht, ja, dass das allein eine strafrechtliche Debatte sein kann. Das finde ich total interessant an eurer Arbeit tatsächlich.
Ja, jetzt hast du das eigentlich schon gesagt. Also ich glaube,
weil ich das von euch gelernt habe.
Also genau, ich glaube, dass das, das eben das Recht so eine wirkmächtige Rolle hat, dass wir nicht drum rumkommen, uns irgendwie immer auf das Recht zu beziehen. Aber das Recht bezieht sich ja auch gleichzeitig wiederum auf Gesellschaft und ist auch sozusagen nur verfestigtes Wissen und vermachtete Struktur. Und sozusagen nur auf das Recht zurückzugreifen, um mit solchen Ungerechtigkeiten umzugehen, führt uns, glaube ich, am Ende in eine Sackgasse. Und trotzdem, glaube ich, ist es ein Weg, den wir in bestimmten Situationen beschreiten müssen, aus dem Grund, den ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass eben das, was in einem Gericht festgestellt wird, dann als gesellschaftlich akzeptierte Wahrheit gilt, weil das eben die Institution ist, die wir uns sozusagen, so ist jedenfalls die Erzählung, alle gemeinsam gegeben haben, um irgendwie, um auch in konfliktiven Situationen am Ende mal zu einem Punkt zu kommen, sozusagen. Genau, deswegen glaube ich, gibt es diese Widersprüchlichkeiten und ich glaube, es hilft, das ist jetzt hier nicht der Ort, an dem das passieren muss, aber ich glaube, dass es wichtig ist, polizeiliche Gewalt insgesamt in so einem gesellschaftlichen Mainstream-Diskurs immer wieder zu entnormalisieren, also immer wieder anzusprechen, dass das eigentlich, dass es ein Problem ist, was da passiert sozusagen. Und zwar einerseits, glaube ich, muss es auf einer diskursiven Ebene passieren, also dass man eben, Sefta, was du vorhin meintest, sich das anguckt, wie wird eigentlich polizeiliche Gewalt dargestellt? Also wenn gesagt wird, dann wurde er auf den Boden gebracht. Was heißt das denn? Womit wurde er denn zu Boden gebracht? Das passiert ja nicht, der hat sich ja nicht hingelegt. Also da wurden ja ganz konkrete Krafteinwirkungen vollzogen und da wurden bestimmte Techniken für angewendet und da wurden bestimmte Waffen für angewendet. Und warum sind das eigentlich genau diese Waffen? Also warum wird eigentlich Pfefferspray genutzt, um mit suizidalen Menschen umzugehen? Kann das eigentlich sein? Wollen wir das sozusagen? Aber ich meine das nicht nur diskursiv, sondern auch materiell, weil man ja schon sagen könnte, gut, warum laufen die überhaupt mit bestimmten Waffen durch die Gegend? Weil wenn sie nicht mit diesen Waffen durch die Gegend liefen, dann hebt das zwar nicht die Struktur auf, innerhalb derer die Polizei arbeitet und die Funktion einnimmt, die sie eben einnimmt, aber es rettet vielleicht akut in der Situation ein Menschenleben, weil wenn eben keine Schusswaffe dabei ist, dann kann der Mensch nicht erschossen werden, dann kann ihm trotzdem Gewalt angetan werden. Aber ich glaube, das sind irgendwie so Diskussionen, die wir eigentlich mal führen müssten und uns wirklich zu fokussieren auf so bestimmte Aspekte in diesem ganzen Gesamtkonglomerat und daran dann aus den verschiedenen Perspektiven, anwaltlich, aktivistisch, betroffenen Perspektive, Wissenschaft, journalistisch, das zusammenzubringen und das zu einem Problem zu machen, weil das erst besprechbar macht und das dazu führt, glaube ich, dass die Betroffenen auch mehr gehört werden können und ihnen mehr Glaubwürdigkeit zugerechnet wird.
Darf ich da gerade etwas zu sagen, was mir einfällt? Also ich glaube, die Polizeiausbildung ist so, dass PolizistInnen immer versuchen, eine Situation schnell zu Ende zu bringen, also Split of a Second Decisions. Und wichtig wäre es auch, dass sie sich einfach Zeit und Raum nehmen, dass sie sich zurückziehen, dass sie Menschen herbeiholen, die eben dafür geschult sind, mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen umgehen zu können. Und das schaffen die irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja, da muss sich so viel ändern. Das ist immer dieses Problem, ich muss sofort eine Situation zu Ende bringen. Und so ein bisschen auch diese ja, Rambo-Natur. Ja, so, ich muss möglichst als Held hier noch rausgehen. Ja, das ist wirklich schade. Ja.
Sefta, möchtest du was sagen dazu?
Ja, ich wollte kurz was sagen zu dieser, ich weiß nicht, ihr habt es ja jetzt gut dargestellt, die Beschissenheit der Dinge, die so allgegenwärtig ist. Und auf allen Ebenen muss man kämpfen. Ich erinnere mich an, dass Ibrahim Aslan gesagt hat, wir nutzen jede Bühne als Angehörige und Überlebende von rechter und rassistischer Gewalt. Wir müssen jede Bühne nutzen. Und deswegen auch diese, was ihr als Arbeitsteilung jetzt beschrieben habt, es ist einfach überall. Und das und ich finde, also das haben wir uns natürlich auch gefragt, was wollen wir denn dann überhaupt vor Gericht? Natürlich ist aber klar, wir müssen vor Gericht mit dabei sein. Wir können nicht vor Gericht gehen, auch wenn wir eine grundsätzliche Kritik haben an dem bürgerlichen Rechtssystem und so weiter und so fort. Aber da nicht dabei zu sein, ist halt auch keine Möglichkeit. Und dann kam dieses furchtbare Urteil. Und dann ist aber natürlich trotzdem noch die Frage, na, lässt man das jetzt einfach so? Oder probiert man eben doch nochmal, auch wenn man gerade schon dieses Urteil hatte, nochmal in Revision zu gehen, weil es halt eben nicht geht, weil man das einfach nicht stehen lassen kann. Und das sind aber natürlich immer so, das sind immer so Fragen, weil wir natürlich wenig Zeit, wenig Geld und so weiter und so fort, wenig Leute. Ja, ist immer die Frage, aber ich glaube, es geht einfach nicht anders, als es überall gleichzeitig und immer wieder zu machen. Es ist halt nun mal alles beschissen und wir müssen halt an allen Fronten und mit allen Instrumenten, die uns auch dieser bürgerliche Staat gibt, gegen diese Sachen vorgehen und immer wieder Spielräume erweitern. Die werden ja ständig beschnitten und wir müssen überall gucken, dass wir unsere Spielräume erhalten und erweitern.
Mohammed, wolltest du was sagen?
Genau, also so schlimm das klingt, also alles ist beschissen, ist schon mal, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, wenn es um dieses Thema geht. Und so schlimm das klingt, der Status quo, also all diese Fälle, die wir heute besprochen haben, sehr viele Menschen da draußen, wenn man sich repräsentative Umfragen anschaut, was das Image zum Beispiel der Polizei angeht, wenn man sich die medialen Beiträge anschaut, wenn man sich auch interaktive Medienformate anschaut, wo Menschen dann anrufen und ihre Meinung sagen, was ich sehr kritisch sehe, wenn man sich das alles anschaut, dann finden das sehr viele Menschen gut, dass geschossen wird, gut, dass mit Gewalt poliziert wird, gut, dass Menschen fixiert werden, gut, dass Pfefferspray eingesetzt wird und so weiter und so fort. Das ist auch Teil quasi der Realität. Also dieser Raum, glaube ich, den wir heute kreieren zusammen, der ist nicht repräsentativ. Und das einmal auszusprechen, ist sehr heilsam, glaube ich, weil sehr viele Menschen sehr frustriert sind, wenn sie aus einer bestimmten linken progressiven Bubble dann rausgehen und mit anderen Menschen darüber reden und dann heißt es so, aber der hatte halt ein Buttermesser in der Hand. Oder, also ich bin viel unterwegs und bekomme sehr viele sehr problematische, faktenbefreite Takes auch mit, wo ich manchmal auch mich selbst reflektieren muss, dass ich auch nicht verbal entgleise, aber es geht halt darum, auch den Status quo da draußen zu sehen. Ich kann das nicht quantifizieren, weil dazu gibt es jetzt nicht so viele wissenschaftliche Daten, aber ich würde schon sagen, dass eine deutliche Mehrheit hinter dem System der Polizeigewalt steht da draußen.
Genau wie du sagst, Mohammed, es ist ja so, dass wir auch, ich glaube, es ist sogar europaweit, sind wir das Land mit den höchsten Identifikationswerten, was die Polizei angeht. Ja. Wir haben eine unglaubliche Zustimmung, wir haben eine Identifikation mit der Polizei in unserem Land. Wir erleben eine zunehmende Militarisierung in Deutschland. Wir bekommen mit, dass die Polizei zum neoliberalen Räumkommando wird. Das betrifft vor allem marginalisierte Personengruppen, aber wie du gesagt hast, Mohammed, eingangs auch schon, das betrifft auch immer häufiger Personen, die nicht marginalisiert sind. Also wir sind, Polizeigewalt ist um uns herum, Polizeigewalt betrifft uns alle, betrifft die Gesellschaft. Wir würden uns wünschen, dass ihr vielleicht einmal, vielleicht Michelle, magst du den Anfang machen, was sind denn Perspektiven, die wir entwickeln können, um, wir haben viel über juristische Aufarbeitung gesprochen, über juristische Aufarbeitung oder darüber hinaus gesellschaftlich darüber verhandeln zu können, wie können Alternativen zu Staatsgewalt und Polizei aussehen? Was sind Perspektiven, was sind deine Wünsche?
Oh, große Frage. Genau.
Wir machen es kollektiv, also alle können ein bisschen beitragen zum
Utopien. Also genau, ich muss es schon sagen, also die Polizei abschaffen gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe gerade die Tage in einen Podcast auch mit Mohammed gehört, wo er auch sagt, Ordnungsamt abschaffen gehört auch dazu. Genau, ne? Das klingt jetzt irgendwie erstmal so wie eine große Idee und aber das kommt ja auch daraus, dass wir uns diese Geschichten anhören und anschauen. Ne? Ich habe auch unfassbar viel gelernt von der Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung des NSU-Komplexes, von den NSU-Tribunalen. Wir haben Tatort Ports gemacht in Köln. Ne? Also da quasi ein CDU-Politiker, der auf einen jungen Mann geschossen hat aus rassistischen Gründen. Wo auch, also da gibt es auch total viele Parallelen in der Gewaltförmigkeit im Gerichtssaal sozusagen, die da vonstatten ging. Und auch das, was vor allem, was halt Angehörige oft sagen, dass, also was ihre Wünsche sind und was sie quasi brauchen, das wird ja alles gar nicht bedient. Ne? Also so, es gibt keine Aufklärung, es gibt keine Wiedergutmachung, genau, es gibt noch nicht mal finanzielle Unterstützung für so vieles, was die Scherben, die vor einem liegen und man kann vielleicht nicht mehr arbeiten oder und hat noch nicht mal irgendwie, muss sich dann noch drum kümmern, wie kann ich eigentlich die Miete weiter bezahlen? Genau, und all diese Dinge sozusagen, die finden ja gar nicht statt. Und und sozusagen aus diesem Zuhören und diesem Lernen und diesem Verknüpfen von all diesen Geschichten, die ja tausendfach kann man die ja erzählen, ne? Bin ich und viele andere wahrscheinlich hier im Raum an dem Punkt gelangt, wir brauchen was ganz anderes und wir müssen ganz anders mit Gewalt umgehen. Wir müssen ganz anders auch mit irgendwie der Frage nach Aufklärung, nach einer ganz anderen Welt sozusagen umgehen. Ne? Und da gehört irgendwie Abolish und was ganz anderes aufbauen auf jeden Fall dazu.
Wir freuen uns, wenn sich jemand anschließen möchte. Was sind eure Wünsche? Was sind eure Hoffnungen vielleicht, was eine solidarische Gesellschaft angeht? Wie können wir, wie kann diese Gesellschaft aussehen ohne Polizei, ohne Staatsgewalt, ohne Strafsysteme?
Ich würde sagen, wir haben so viele Wünsche und Hoffnungen, aber ich muss sagen, nach der ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe und meine Familie, es hört sich so utopisch an, überhaupt noch irgendwas sich zu wünschen oder zu fordern, dass es mir einfach schwerfällt, darüber zu sprechen. Also ich habe vieles, was ich mir wünsche, eine Verantwortungsübernahme, eine Unterstützung in jeglicher Form. Ich kann über vieles berichten, was wir nicht hatten, ja, und das möchte ich so nicht. Also ich möchte um einiges mehr, was wir bekommen haben an Unterstützung. Das fing an von psychologischer Unterstützung hatten wir nicht, hatten aber die Polizeibeamten direkt nach der Tat, ja. Es ging weiter mit, wir mussten die Wohnung ausräumen meines Bruders. Wir mussten uns um die Beerdigung kümmern. Es gab nichts und jetzt über irgendwas zu sprechen, was so utopisch ist, ist schwierig, weil ich weiß, es wird sich nicht umsetzen. Es ist Utopie und man verliert die Hoffnung, ja, und den Glauben.
Also ich finde, das Bild der Polizei müsste sich auch ändern. Wenn ich darüber einfach nachdenke, wie in Kinderbüchern die Polizei dargestellt wird, dass jeder kleine Junge irgendwie Polizist spielen will oder sein will. Oft ist es ja so. Und dass das einfach so in der Mitte der Gesellschaft ist, einfach so, dass man ja, solchen Institutionen wie Staatsanwaltschaft, Richter, Richterin, Polizei einfach Glauben schenkt, ja. Also ich rede jetzt wirklich von der Mitte der Gesellschaft. Ja, das ist, die haben doch mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Nein, haben sie nicht. Und sie lügen auch ganz oft. Und sie vertuschen, ja. Und das muss einfach auch mal in den Medien erscheinen. Das muss auch mal in der Mitte der Gesellschaft ankommen, dass die einfach nur irgendwas oft sagen, um ihren Arsch zu retten. Ja, oder den Arsch ihres blauen Genossen oder Genossin, ja, sozusagen. Also da müsste sich wirklich was ändern, merke ich so.
Möchtest du was sagen? Ja. Also auch wenn alles beschissen ist in unserer Gesellschaft, als Aktivist unterstützen wir die Betroffenen, die weiter kämpfen wollen. Wir unterstützen sie nicht nur an den jeweiligen Gedenktagen, sondern wir begleiten sie. Wir unterstützen sie auch, wenn sie künstlerisch aktiv sein wollen, selber ein Buch schreiben und herausgeben wollen. Gamze Kubaschik ist an Schulen, auch Hochschulen aktiv, spricht mit Jugendlichen. Gerade in Dortmund ist das wichtig, weil im Dortmunder Osten sich gerade Negatives entwickelt. Also sprich, die Jugendlichen sind sehr rechts eingestellt. Und wir uns auch oder uns bewusst sind, es wird erstmal schlimmer werden, bevor es besser wird. Also wir haben viele Herausforderungen und sagen, die es weitermachen wollen, nicht aufgeben wollen, dennoch kämpfen wollen, damit eben die Opfer nicht vergessen werden, die unterstützen wir. Also wir sind vielleicht in der Hinsicht naiv, aber haben immer noch so ein Fünkchen Hoffnung und sagen, wir kämpfen gegen Rassismus, Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Und vielleicht liegt die Chance darin, bei den positiven Sachen sich zu orientieren. Also wir haben gesehen, Betroffene sind zusammengekommen, wo man denken würde, die hätten wir nie gedacht, dass sie zusammenkommen. Die sind zu unterschiedlich, die kommen aus unterschiedlichen Welten. Aber es klappt, es tut sich was. Und auch wenn das Solidaritätsnetzwerk jederzeit implodieren könnte, uns gibt es noch, wir kommen zusammen, diskutieren gemeinsam und schaffen kleine alternative solidarische Räume, weil wir immer noch daran glauben, tut mich als naiv ab, wir glauben immer noch eine schönere solidarische Gesellschaft, deswegen kämpfen wir weiterhin.
Ich finde das auch so wichtig, weil ja vorhin auch rausgekommen ist, als eine der ja, Ursachen dieses gesamtgesellschaftlichen Problems eine Fürsorgekrise ist. Und dann ist ja, was es braucht, Fürsorge, selbstgemachte. Und ich glaube, das ist ja, was ganz viele ja, Angehörige, Familienbetroffene ganz stark brauchen, nicht nur am Anfang und nicht nur irgendwie über die Zeiten des Gerichtsprozesses lang, sondern viel, viel länger, weil ja Sachen organisieren und auch heilen von schlimmer Gewalt unglaublich viel länger braucht als jetzt irgendwie 31 Prozesstage. Und ich glaube, alles von Glauben schenken, unterstützen, Räume für Trauer aufmachen und auch selbst für Aufklärung sorgen, wenn man merkt, dass der Staat es nicht schafft, alles vielleicht verstanden werden müssten als ja, Akte der Fürsorge, die halt staatlich nicht organisiert werden, sondern die kritische Zivilgesellschaft leisten sollte und so erstmal irgendwie eine Leerstelle gefüllt wird, weil die Antwort auf Gewalt für mich Fürsorge ist und die dann noch radikal anders umverteilt, als sie es jetzt gerade vielleicht ist.
Danke, dass ihr das sagt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Wahrnehmung teilt oder so, aber ich meine, wir sind jetzt auch noch mal in einer Situation, wo die Fürsorgekrise immer extremer wird, ne? Wo wir nachdem es eine in Deutschland meinem Eindruck nach einige wenige Jahre in der jüngeren Geschichte gegeben hat, in denen Polizeigewalt beispielsweise überhaupt erstmalig breiter gesellschaftlich diskutiert wurde. Das ist die allerjüngste Vergangenheit. Es überhaupt die erste Forschung, kritische Forschung dazu gegeben hat, warum, in welcher Weise spielen beispielsweise gesundheitliche Notlagen eine Rolle, ja, in der es ist genau sozusagen jetzt, dass eine Gefährderdatei für psychisch Erkrankte gefordert wird, anstelle von eigentlich einer Forderung nach dem Ausbau von Gesundheitsfürsorge und Krisendiensten. Also sozusagen der Rückbau ist sozusagen selbst auf dem Niveau gerade im Gange, ja. Und ich weiß nicht genau, wir sagen immer kritische Zivilgesellschaft, ich habe überhaupt kein Interesse daran, sozusagen super pessimistisch zu enden jetzt oder so, ja. Sondern es geht eher darum, dass ich denke, ja, kritische Zivilgesellschaft, wir können ja keinen dysfunktionalen Staat ersetzen, das ist nicht realistisch. Und wir wissen gar, also politische Bildung wird bald nicht mehr gefördert werden, mehr oder weniger, ja, das wird so sein. Und der, wir, ich denke, okay, das, ich glaube, Ali, das ist nicht naiv, ich würde nicht sagen, das ist naiv, sondern naiv ist zu glauben, man könnte das machen, man könnte jetzt die Utopie einfach sozusagen fordern oder so, ja, ich glaube, was ihr beschreibt, ist mehr so der letzte Rest von Sanity, so, ja, also so das würde ich eher sagen. Und und an die sozusagen an dem Rest Sanity müssen wir festhalten. Und jetzt dürft ihr mir gerne widersprechen oder das bestreiten oder wir machen eine Publikumsdiskussion auf.
Ich würde sagen, aneinander festhalten vielleicht auch, oder? Also, ja.
Genau, ich würde sonst...
Mohammed meldet sich
auch. Ach so, ja. Genau. Mohammed, dann sammeln wir noch mal auf jeden Fall hier vom Podium, vom die Stimmen ein und genau, dann würden wir gleich dann die Diskussion auch nochmal eröffnen. Moment, bitte.
Nur zwei kurze Punkte. Es gibt tatsächlich einen Bereich in unserer Gesellschaft, der weitestgehend ohne Polizei quasi agieren kann und das ist die Polizei selbst. Also Sefta hat schon das Dysfunktionale auf staatlicher Seite gut skizziert. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Polizei eben Narrenfreiheit genießt, weil sie eben keine Aufsicht hat. Und wenn ich mir was wünschen könnte, was sehr pragmatisch umgesetzt werden könnte, ist es eine unabhängige Behörde, die eben so transparent wie halt möglich und so neutral wie möglich, und man kann nicht hundertprozentige Neutralität erreichen, aber so neutral wie möglich sich dann die Fälle von Machtmissbrauch innerhalb von Polizeibehörden auf Landesebene, auf Bundesebene dann anschauen kann. Das funktioniert in anderen Ländern sehr, sehr gut und dagegen sind die Polizeigewerkschaften vehement, was ein gutes Zeichen ist. Wenn die Polizeigewerkschaft dagegen ist, dann muss es etwas bringen. Das ist ein Weite zu dem, was zuletzt besprochen worden ist. Ich glaube, im Diskurs könnte es schon sehr gut sein und zielführend sein, auch über den Begriff der Sicherheit nochmal neu nachzudenken und ihn neu zu besetzen. Weil die Aufrüstung, die Militarisierung, es wird immer mit ein Mehr an Sicherheit argumentiert. Und eigentlich kann man dagegen nicht so gut argumentieren, weil wir wollen alle ein Mehr an Sicherheit. Aber in dem Augenblick, wo, glaube ich, das umgeframed wird und man feststellen kann, dass gute Sozialarbeit, die gut ausgestattet ist, ein Mehr an Sicherheit bringt, Gesundheitspolitik ein Mehr an Sicherheit bringt, Wohnungspolitik ein Mehr an Sicherheit bringt, auch die Ausstattung von Psychiatrien zum Beispiel ein Mehr an Sicherheit bringt, dann kann ich mir vorstellen, zumindest in vielen Räumen, wo ich unterwegs bin, dass Menschen, die sich vorher zumindest gar nicht damit auseinandergesetzt haben, plötzlich zuhören und nicken. Und ich habe auch sogenannte Bürgis dann vor mir sitzen, die nicht argumentieren weniger Sozialarbeit, sondern die sehen dann auch schon, dass Sicherheit nicht unbedingt mehr Aufrüstung für die Polizei bedeuten muss.
Gibt es weitere Wünsche, sich zu äußern, gerade auf dem Podium? Selber zuckt, ich sehe es.
Ja, ich wollte nur das mit der Beschissenheit noch erklären, weil ja das natürlich auch
genau andersrum auch so ist. Also, dass wir jetzt hier sitzen können und das, was ihr jetzt auch vorhin schon gesagt habt, diese lange Geschichte von Kämpfen, auch Hanau, also alles, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, eigentlich sogar Jahrhunderten und nicht nur eben hier deutschlandweit, sondern auch international, es wurden schon so viele Kämpfe gekämpft, auf die können wir jetzt aufbauen und da bin ich total dankbar für und sehe ehrlich gesagt auch quasi unsere Kämpfe, die wir gerade machen, als etwas, worauf dann andere wieder aufbauen können. Und das gibt mir irgendwie, ich weiß nicht, das gibt mir irgendwie so eine Ruhe und Hoffnung, weil es wird irgendwas bringen, was wir jetzt hier gerade machen. Und die, was ihr gesagt habt von der Fürsorge, diese Vernetzung, die immer wieder das Thema in der Öffentlichkeit zu halten und so weiter und so fort, das ist schon eine krasse Leistung einfach. Und ich deswegen bin gar nicht so unzuversichtlich und ich sehe es auch, natürlich, Mohammed hat jetzt gesagt, viele, viele Menschen unterstützen die Polizei. Ich habe es tatsächlich in Mannheim weirderweise ein bisschen anders erfahren, dass, das habe ich schon öfter gesagt auf Podien, wenn wir Flyer verteilt haben von der Initiative 2. Mai und gesagt haben, hier, es geht um den Mann, der am Marktplatz umgebracht wurde, mir wurden die Flyer aus der Hand gerissen und das war bei keiner anderen politischen Aktion, die ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren so.
Das war hier also, in der Nordstadt auch so.
Es war extrem viel Anteilnahme und es war Stadtthema, also es war immer wieder Thema, wenn man Straßenbahn gefahren ist oder sonst irgendwas, weil es ja eben in 2 Jahren einfach 5 Tote gab, es war immer wieder Thema und das mit normalen, du hast jetzt als Bürgers gezeichnet, mit ganz, also random people redend, gab es so eine, ja, die Polizei, die können ja eh machen, was sie wollen und lauter solche Aussagen, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Und deswegen, ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren schon das kritische Bewusstsein ein bisschen gewachsen ist, vielleicht bilde ich mir das ein, aber das gibt mir schon Hoffnung. Und wenn ihr jetzt sagt, das war in Dortmund auch so, dann umso besser.
Hanna. Genau, dazu noch, es gibt so eine kleine Studie, die Menschen befragt hat danach, genau wie sie zur Polizei stehen, wie sie sie einschätzen, wie sie vertrauen, aber auch inwiefern sie das Bedürfnis haben, dass sie besser kontrolliert wird. Und die trägt den Titel in der Veröffentlichung Vertrauen ist gut, Kontrolle ist auch gut, weil nämlich das Ergebnis ist, dass die Leute schon vertrauen. Und ich glaube, das ist auch historisch, also quasi in so einem, in, also es ist einfach in Deutschland recht speziell, dass das so ist und auch irgendwie sich so hält. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, sozusagen an diesen kleinen Stellen anzusetzen und genau da dann diese Debatten zu führen. Und ich finde gar nicht, dass sich das irgendwie gegenseitig widerspricht, die ganzen Sachen, die jetzt hier gesagt wurden. Ich glaube, man muss nur gucken, in welchem Diskursraum man sich gerade befindet und wo wer ansetzen kann, sozusagen. Es ist vielleicht auch nicht die Aufgabe jeder Gruppe oder jeder einzelnen Perspektive an jeder Stelle anzusetzen und genau da irgendwie weiterzumachen, aber das so als Mosaik zu sehen, was sich zusammensetzt. Und das dauert sehr lange und wir setzen hier kleine Steine und bauen sozusagen da an, was schon vor langem gebaut wurde. Und es ist noch lange nicht fertig, aber das würde ich schon auch so sehen, dass diese Anstrengungen irgendwie weitergehen können und auch schon ihre Früchte irgendwie gezeigt haben.
Danke, dann würden wir im Wissen darum, dass wir uns auch jetzt nicht alle verabschieden, wenn das Podium endet, sodass es schon noch Zeit auch gibt, in andere Gespräche zu kommen, aber für Fragen aus dem Publikum, jetzt würden wir ein paar Fragen nehmen. Das bedeutet für den Livestream, dass wir uns von euch verabschieden.